Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Ägypten ist furios ins Jahr 2026 gestartet. Im vergangenen Jahr gab es ein Wachstum von 20% gegenüber dem Vorjahr. Das sind so die Zahlen, die man auf der ITB im März dieses Jahr gehört hat. Seitdem ist ja einiges passiert. Durch den Krieg im Nahen Osten ist auch immer wieder die Sicherheitslage und wie sie so wahrgenommen wird im Gespräch. Auf der einen Seite hört man, dass die Kunden zurückhaltend seien und sich nicht so richtig trauen, Reisen nach Ägypten zu buchen. Auf der anderen Seite hört man, dass es doch kaum Auswirkungen aufs Buchungsverhalten gibt. Wir wollen jetzt heute mal rausfinden, wie es wirklich aussieht. Also was davon jetzt stimmt, wie die Lage vor Ort wirklich aussieht und natürlich, welche Auswirkungen es aufs Ägyptengeschäft in den Reisebüros und bei den Veranstaltern am Ende hat. Ich bin Laura Mikus, ich bin Redakteurin bei FVW Travel Talk und unter anderem für Ägypten zuständig. Mit mir im Studio ist meine Kollegin Bianca Wilkens. Wir wollen heute ein bisschen zusammen durch diesen Talk führen und haben uns dazu drei Gäste ins Studio geholt. Schön, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt.
Danke für die Einladung.
Direkt neben mir einmal Ronny Scherer aus dem Reisebüro Sonnenklar TV Aue und ausgesprochener Ägypten-Fan, wie ich gehört habe. Ja. Dann einmal in der Mitte Jens Freise, CCO von Orascom Hotel Management.
Hallo.
Und dann einmal neben Bianca, Sebastian Wagner, Head of Department Ägypten, Marokko und Tunesien bei der Tour.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Danke.
Ja, wir freuen uns, dass ihr euch hier auf den Weg gemacht habt nach Hamburg. Vorweg noch einmal kurz der Hinweis für all diejenigen, die noch nicht bei unserer Session dabei waren. Auch diesmal habt ihr, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, natürlich die Möglichkeit, eure Fragen hier reinzuschicken und wir geben das dann weiter in den Talk und werden alle Themen hier besprechen. Soweit. Ja, wir haben gerade gehört, furioser Start und jetzt natürlich eine ganz andere Situation. Wie sieht es aus, Jens? Es gibt ja jetzt auch gerade kürzlich ganz viele Meldungen zur Öffnung der Straße von Hormuz. Dann gab es jetzt gerade vor einem Tag, es war jetzt glaube ich hier am Wochenende, dass Trump wiederum von einer Seeblockade gesprochen hat. Gehen wir einmal auf die aktuellen Entwicklungen ein. Wie ist dein Blick da drauf?
Also vor allem so, als dass man wirklich nie genau sagen kann, was 24 Stunden später tatsächlich Realität ist. Ich habe jetzt auch meinen Kaffeesatz zu Hause gelassen. Das können wir daraus lesen. Aber tatsächlich ist es so, wir sind ja in einer sich sehr schnell verändernden Lage, bedingt durch die permanent sich ändernden Kommentare und Verhaltensweisen des US-Präsidenten. Wir merken das in Ägypten zunächst mal aber nicht. Also ist es sicherlich so, Straße von Hormuz, Welthandel, insbesondere Öl, das macht was mit Energiepreisen. Die ägyptische Regierung hat ja auch darauf reagiert und hat gesagt, wir wollen zum Beispiel Öffnungszeiten von Einkaufszentren in Kairo etwas reduzieren, um Energie zu sparen. Das hat mit den Touristenregionen nichts zu tun, also die sind davon ausgenommen. Für uns läuft es eigentlich genauso weiter wie davor.
Das ist nochmal ganz spannend, dieser Aspekt, welche Auswirkungen es da auch vor Ort gibt. Also gibt es da tatsächlich auch, was die Restaurants, es gibt ja auch Restaurantanweisungen, ne? Gibt es da gar keinerlei Auswirkungen
Nein.
vor Ort?
Also alle Touristengebiete sind davon ausgenommen. Es war halt leider unglücklich kommuniziert, das muss man wirklich sagen, weil man hat das erstmal so an die Presse gegeben. Und basierend auf dieser Meldung gab es dann auch hier schnell Meldungen, dass es jetzt möglicherweise auch in den Touristenregionen zu Einschränkungen kommt und der Urlaub also nicht so verbracht werden kann, wie man das so gewohnt ist und sich erhofft.
Ja genau, da hat man verschiedene Sachen gehört. Also erstmal hieß es eigentlich nur El Guna sei ausgenommen und Hurghada und Kairo und Masa Alam, glaube ich auch, seien durchaus betroffen. Und dann hieß es an, jedoch nicht.
Ist effektiv nicht so. Alle touristischen Regionen sind komplett davon ausgenommen. Und das bezieht sich also nicht nur auf die Hotels, sondern es bezieht sich auch auf die Infrastruktur, die touristische drumherum. Also wer jetzt in Hurghada Urlaub macht, man muss nicht in El Guna Urlaub machen, um abends irgendwo rausgehen zu können. Das geht ganz genauso wie vorher. Es gibt überhaupt keine Einschränkung.
Okay, Restaurants sind geöffnet.
Alles.
Und, okay.
Kann ich klar bestätigen.
Das ist genau das, was du auch gehört hast.
Ich war letzte Woche auch selbst vor Ort. Ich bin am Donnerstag nach Hause gekommen. Es ist nichts. Es ist keinerlei Einschränkung. Ich war natürlich auch in unserem Büro in Hurghada, die ganzen Bars drumherum, das ist alles offen.
Ja.
Da gibt es 0,0 Einschränkungen.
Und Ronny, du warst ja jetzt auch da vor Ort, das hattest du uns vorab berichtet.
Ich war zwei Wochen auch bestätigen. Dort, genau, in Kombination El Guna mit Luxor und Aswan und das ist genau dasselbe. Du hörst immer von weiten Leuten welche Ankündigungen und alle sind immer in diesen Warte- und Lauerpositionen, aber vor Ort passiert das nicht.
Ja.
Und wir haben natürlich dann auch ganz viel über unsere Social-Media-Kanäle dann live vor Ort dann als einer, der halt vor Ort ist, dann nach Hause berichtet und die Leute, die waren immer ganz erstaunt und haben gesagt, krass, wir haben es eigentlich in die Medien jetzt irgendwie oder würden es jetzt ganz anders wahrnehmen.
Yeah.
Und ich glaube, das Signal ist halt auch wahnsinnig wichtig, dass Menschen oder auch unsere eigenen Gäste, die gerade vor Ort sind, wiederum auch mit uns kommunizieren, du, wie ist gerade die Situation? Und jeder sagt, ich habe mir vorneweg einen wahnsinnigen Kopf gemacht, weil mein Nachbar irgendwas gesagt hat, weil er was in den Nachrichten gesehen hat und das stimmt vor Ort halt nicht. Also wie gesagt, gerade diese Schließung oder diese eingeschränkte Restaurantnutzung vor Ort, also gerade speziell in El Guna, ich kenne ein paar Restaurants unten und die haben wirklich in dieser Warteposition dann nur verharrt, aber es ist nichts passiert.
Okay, das ist nochmal wichtig für zur Klarstellung.
Wenn ich das noch sagen darf, vielleicht, das ist auch so ein bisschen ein deutsches Thema, das ist so ein bisschen alarmistisch immer. Ne? Also da gibt es irgendwo irgendeine Nachricht und da vermutet man jetzt, wer weiß was. Eigentlich sagt einem das ja schon im Grunde genommen, ich sag mal so ein bisschen salopp, der gesunde Menschenverstand. Du kannst ja nicht die Regierung, die ägyptische Regierung ist ja auch angewiesen auf die Einnahmen aus dem Tourismus. Und da kannst du natürlich nicht hingehen und sagen, abends um 21 Uhr wird im Hotel das Licht ausgemacht.
Mhm.
Das ist eigentlich logisch, dass das so nicht gehen kann. Und ergo.
Naja, wenn das natürlich vor dem Hintergrund einer Nahostkrise geschehen muss, muss man vielleicht auch zu solchen Maßnahmen greifen. Also das finde ich jetzt nicht so ist nicht so abwegig, dass es tatsächlich eine Regierung gibt, die da in diese Tourismuszonen dann so eingreift. Aber okay, das ist ja eine wichtige Klarstellung, dass das eben nicht der Fall ist. Nun gibt's ja vor dem Hintergrund der Nahostkrise, das haben wir in mehreren Analysen erfahren, einen unglaublichen Buchungseinbruch, zumindest das, was wir jetzt an Zahlen gehört haben. Unter anderem ist da die Rede von 50-prozentigem Einbruch für Ägypten in der Buchungsentwicklung. Sag du mal einmal, Jens, so aus deiner Sicht von Orascom, wie schätzt du das ein? Also ist das, beziehungsweise wie ist deine Sicht auf die Dinge, auf diese Entwicklung? Gibt es diese, kannst du das bestätigen?
Nee, ich kann keine 50% bestätigen. Was ich bestätigen kann, ist, dass wir natürlich jetzt in den letzten 4 Wochen weniger Buchungen mit dem entsprechenden Zeitfenster hatten, als wir das normalerweise in der Zeit haben. Ja. Das, was wir allerdings dabei berücksichtigen müssen, ist, dass wir wahnsinnig hohe Vorausbuchungsstände hatten. Also wir lagen deutlich zweistellig über dem letzten Jahr. Das letzte Jahr war ein Rekordjahr. Wir hatten es vorhin ja schon jeder einzelne Rekord gebrochen. Und das ist kein Orascom-Phänomen, sondern das war für ganz Ägypten also ein super Jahr. Und da sind wir deutlich drüber gewesen, ungefähr 20%.
20%, auch bei, also gilt auch für Orascom.
Gilt auch für Orascom.
Okay.
Ja.
Mhm.
Also da kommen wir von einem enorm hohen Niveau. Und diese Buchungskurve, die ist natürlich erstmal runtergesackt, als das am 28. Februar passiert ist. Weil natürlich dann sagt jeder, warum soll ich jetzt schon für in ein paar Monaten buchen? Wer weiß, was dann da passiert. Und dann hast du so einen Augenblick, wo da so ein bisschen Stillstand ist. Und dann kommt sehr schnell das Last-Minute-Geschäft. Das, was man in Ägypten eigentlich immer wieder gesehen hat, ist, Last-Minute ist einfach enorm wichtig für den Markt. Immer dann, wenn er, Ägypten ist ja nur mittelbar betroffen, ist passiert ja in Ägypten überhaupt nichts, gar nichts. Ne, ist alles wie immer. Und dann warten die Leute ein bisschen ab, aber sie wollen den Urlaub trotzdem haben. Und sie greifen dann zu den Last-Minute-Angeboten. Und das machen sie auch jetzt. Das heißt also, unsere Hotels sind gut ausgelastet. Wir haben letzten Monat mit 81% Auslastung abgeschlossen. Wir sind jetzt
wie ist das normalerweise? Also wenn du gerade vom letzten Monat sprichst, also das hatten wir letzten Monat, war März und das wäre jetzt März 2025, ist es in einer ähnlichen Größenordnung?
Das nimmt sich eigentlich nicht wirklich viel. Wir versuchen, die Hotels jetzt nicht vollständig auszulasten, sondern das Ganze immer über Preis und Auslastung richtig zu steuern, weil es ja um den Yield am Ende des Tages geht. Und da haben wir im März überhaupt keine Einbrüche gehabt. Das lag an den hohen Vorausbuchungsständen. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Das war kein Jetzt-Geschäft, sondern das war Geschäft, was Monate vorher schon in die Bücher gekommen ist. Und das Geschäft haben wir auch jetzt im Monat April. Wir werden auch da wieder bei ungefähr 80% rausgehen. Mhm. Vielleicht 2-3% tiefer. Ja, könnte sein. Mhm. Aber das Last-Minute-Geschäft, das kommt auch jetzt schon stark zurück. Mhm.
Okay. Mhm. Sebastian, einmal an dich vielleicht aus Veranstaltersicht. Du hast jetzt auch schon genickt. Beobachtest du ein ähnliches Phänomen wie das, was Jens gerade beschrieben hat?
Definitiv kann ich das bestätigen. Also man muss es ja wirklich in dem Kontext sehen. Wir haben eben, das haben wir jetzt schon einmal angesprochen, aber das ist wichtig einfach zu verstehen, wir haben ein sehr, sehr starkes letztes Jahr gehabt. Wir haben die Anteile auch nochmal erhöhen können. Also wir sind eine sehr, sehr hohe Absprungbasis. Wir haben einen sehr, sehr starken Januar und Februar gehabt von den Vorausbuchungen. Mhm. Und natürlich waren die Gäste abwartend. Die haben natürlich gezögert. Was passiert? Last Minute, wie auch von den Vorausbuchungen. Wir sehen aber, dass so gerade in den letzten 3 bis 4 Wochen die Vorausbuchungen für den Sommer, die Nachfrage, wirklich wieder peu à peu hochgeht. Die ist noch für den Sommer etwas unter dem Vorjahr. Das ist korrekt.
Wie viel unter dem Vorjahr?
Die Marktnachfrage ist ungefähr so 20% noch unter dem Vorjahr. Aber wenn sich das so weit entwickelt, die letzten 3 Wochen, gehe ich davon aus, dass in den nächsten 4 bis 6 Wochen sich das Ganze wieder auf das Vorjahr, das Niveau, auf das sehr hohe Vorjahr, das Niveau eingependelt hat. Mhm. Und Last Minute war eigentlich diese abwartende Haltung eine sehr kurz, knappe 2 Wochen. Und dann sind die Buchungen gekommen. Und die sind
Last Minute
ist wirklich für die nächsten 2, 3, 4 Wochen. Ist es deutlich über vorher. Also man sieht auch, die Gäste haben gewartet, die sind nicht irgendwo auf die Idee gekommen, ich will jetzt gar nicht in Urlaub, ich will woanders hin, teilweise sicherlich, aber dann kamen die Buchungen wie so ein Push wieder rein und ist auf einem sehr hohen Niveau weiterhin im Last-Minute-Bereich und von dem gehen wir davon aus, dass im Sommer das ähnlich sein wird, dass ein sehr starkes Last-Minute-Geschäft geben wird, aber natürlich auch die Vorausbuchungen, und das ist auch notwendig bei den Kapazitäten, die irgendwo auch begrenzt sind, dass die auch wieder auf ein Niveau gehen wie im letzten Jahr.
Kannst du denn auch aus vom Counter ein ähnliches Szenario?
Ja, das Thema ist, was man 2 Sachen vielleicht immer noch beachten muss. Also das erste ist, wir merken halt, dass Kurzfristbuchungen teilweise auf volle Häuser treffen. Also es ist tatsächlich so, dass du auf bestimmte Hotels, die du in Elguna nachfragst, bei der Kurzfristbuchung gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Also wenn da irgendjemand denkt, Ägypten ist gerade momentan leer und da fliegt sowieso keiner hin, da können wir sagen, ey, guck mal an. Also wir haben vielleicht bloß noch, was weiß ich, 4 Plätze im Flieger oder hier sind noch 2, 3 Zimmer, sehen wir ja am Counter, was da möglich ist mit. Also das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, was wir halt merken, Ägypten ist halt momentan von unserer Sicht eher mehr die Lösung als irgendein Problem, weil alle Fernstreckengeschichten, die momentan wir nicht zufriedenstellend lösen können durch diese Umsteigeverbindungen über Dubai oder Abu Dhabi, dieser Hub.
Also der, Asien.
Ist halt, genau,
Asien,
ne? Also alles, der komplette Indische Ozean, Asien, selbst die ganz großen Fernstrecken wie Australien. Witzigerweise funktionieren ja viele Termine, viele Flüge nicht oder der Flugpreis ist so krass explodiert, dass der Kunde sagt, pass auf, also ich gebe vielleicht für meine Maledivenreisen jetzt 7.000 Euro als Familie aus, aber keine 12. Mhm. Und dann brauche ich eine Alternative und ich brauche bitte eine Alternative, die hochwertig ist und bitte, wenn möglich, mit einem Direktflug, weil wir gerade gar keinen Bock haben auf diese ganze Umsteige-Geschichte. Und da ist für uns Ägypten die absolute Lösung. Und das führt auch dazu, dass wir einen ordentlichen Zuwachs haben, bei uns im Reisebüro, was Ägyptenbuchungen gerade angeht, das verlieren wir natürlich an die Fernstrecken, das ist ganz klar. Ja. Aber wie gesagt, für uns ist da Ägypten, ehrlich gesagt, eine absolute Lösung. Speziell gerade diese Last-Minute-Geschichte, weil da sind wir wieder bei dem Wetterthema, weil März, April, wer irgendwie eine Schönwettergarantie haben will, ne, wer sonst Fernstrecke immer gemacht hat, der kommt dann logischerweise auf Ägypten. Und das ist, wie gesagt, für uns eine Lösung.
Wobei die Destinationen, also gerade Asien-Ziele, unterscheiden sich ja schon sehr stark von Ägypten. Ne? Warum steigen dann die Kunden darauf ein?
Naja, weil es grundsätzlich um das ganze Thema Urlaub geht. Also wenn jemand sagt, das ist mein Jahresurlaub und anstatt er sagt, okay, dieser Urlaub findet nicht statt, weil er einfach entweder nicht mehr durchführbar ist oder nicht mehr bezahlbar ist, weil diese kurzfristige Umbuchung auf die aktuellen Flugverbindungen. Wenn du zum Beispiel von Emirates jetzt umbuchen musst auf Singapore Airlines oder auf The Thai oder sowas mit und der Flug kostet auf jeden Fall 1.500 Euro pro Person mehr, dann haut der Kunde da einmal die Bremse rein. Ah, jemand, der sagt, ich möchte, also ich habe ein bestimmtes Budget, aber der verzichtet nicht auf den Urlaub. Und dann ist dann irgendwo diese Alternative. Natürlich stimmt das, wenn ich eine Thailand-Rundreise mache, ist Ägypten jetzt nicht die logische Alternative dazu. Aber das ist Urlaub gegen Urlaub.
Und wie groß spielt dann der Preis, also wie hoch wie hoch ist der Einfluss des Preises? Also wir haben jetzt gerade auch mal Stichwort Last Minute von dir gehört, Jens. Und du hast es ja auch gerade angesprochen, dass natürlich diese Preisentwicklung, dass auf der anderen Seite dann die Preise unglaublich steigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch hotelseitig ihr natürlich auch versucht, runterzugehen. Ist das so? Also versucht ihr dann sozusagen auch über den Preis dann auch mehr Nachfrage zu erzeugen?
Also wir versuchen das natürlich nicht. Wir versuchen, das zu vermeiden sogar. Aber natürlich...
In diesem Dilemma
kann man da nicht immer nur stur an der einmal gefassten Preislogik festhalten. Das würde dann nicht so richtig Sinn machen. Das wäre so ein bisschen in Schönheit sterben. Also müssen wir da flexibel sein. Aber wir machen...
Was heißt das konkret? Wir wollen hier ja immer ganz gerne Zahlen.
Ja.
Wie weit geht ihr runter?
Also wir tun uns schwer mit allen Preisabschlägen, die größer als 10% sind. Ganz generell. Und das so ganz global. Ich meine, wenn du jetzt auf so ein Zielgebiet schaust wie Elguna Taba, funktioniert da ganz anders. Ne? Und das ist heute hier ja auch nicht so das Thema, weil der deutsche Markt da keine Rolle spielt. Aber in Elguna hast du ja eine ziemliche Bandbreite an Hotels. Mhm. Und da kann man jetzt nicht pauschal sagen, ich mache da 20% Nachlass oder 5.
Ja.
Das macht so keinen Sinn. Da gibt es ein Hotel, das vielleicht stark familienorientiert ist. Paradiso wäre so ein Hotel. Ne? Und da musst du möglicherweise ein bisschen größeren Preisnachlass geben, weil die Urlaubsreise für eine vierköpfige Familie sich anders im Budget bemerkbar macht, als wenn du jetzt mit zwei Personen ins Chedi oder ins Casa Cook fährst.
Ja.
Da würden wir solche Preisnachlässe nicht machen. Da sprechen wir dann vielleicht über 5 oder auch über gar nichts.
Okay.
Gerade so das Chedi zum Beispiel, da brauchen wir das.
Aber nicht. Ansonsten geht ihr schon, also bei dem Familienhotel geht ihr schon an die 10% ran?
Ja. Also das, wie gesagt, also diese Systeme sind nicht, da kann man nicht so pauschal drüber gehen, sondern wird jeder einzelne Tag angeschaut. Das wird mit Flugkapazität, die der Veranstalter bereitstellt, gematcht. Und wenn man dann sieht, also leere Hotelzimmer treffen jetzt auf leere Flugplätze, dann ergibt das Sinn. Ist der Flugplatz eigentlich schon verkauft, dann macht das keinen Sinn. Geht der Veranstalter mit dem Flugpreis rauf, dann brauche ich nicht mit dem Hotelpreis runterzugehen, weil dann hebt sich das irgendwie ab, macht keinen Sinn.
Mhm.
Also das ist ein bisschen schwierig, das so pauschal zu beantworten. Wir gehen nicht mit der Gießkanne vor.
Mhm.
Wir müssen flexibler sein als sonst. Guna ist sicherlich ein Zielgebiet, das sich über eine sehr hohe Nachfrage und eine sehr stabile Nachfrage freut. Deswegen sind wir da etwas weniger getrieben als vielleicht Kollegen aus Hurghada, das kann schon sein. Aber wir werden etwas mehr Flexibilität haben als im letzten Jahr beispielsweise.
Mhm. Wie wichtig ist diese Flexibilität aus Sicht des Veranstalters?
Die ist sehr wichtig und es hat jetzt nicht unbedingt was mit der Krise zu tun, sondern dieses dynamische Preisbild, das gibt es seit Jahren und wird natürlich immer extremer. Und das ist auch unsere tägliche Arbeit, dass wir mit den Hotels immer im Austausch sind. Und je nachdem, wie die Nachfrage- und Angebotssituation ist, gehen wir hoch und runter. Und man darf nicht vergessen, es ist ja nicht nur der deutsche Markt, der nach Ägypten will. Es ist der osteuropäische Markt, es ist der UK-Market. Das sind vielleicht die Durchschnittspreise wieder andere, die da erzielt werden. Die Nachfrage ist eine andere. Insofern geht das wirklich hoch und runter. Und oftmals ist es auch gerade in den Top-Selling-Häusern, da zählen natürlich die ganzen Häuser in Elguna von der Orascom dazu, da geht es darum, wer das letzte Zimmer hat.
Mhm.
Da sprichst du gar nicht unbedingt über den Preis. Da geht es darum, dass du einfach kurzfristig, jetzt noch für morgen, für übermorgen, Zimmer hast. Und wie Jens auch gesagt hat, es geht um die ganze Pauschalreise. Und selbst wenn der Hotelier, sagen wir, 10% runtergeht, klar, wir alle wissen, was jetzt die Kerosinpreise angeht. Keiner kann voraussagen, wo die Reise hingehen wird. Aber natürlich kann es in der Pauschale das Ganze sich wieder mit Flug und Hotel irgendwo ausgleichen. Mhm. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Nachfrage, die gute Nachfrage, die wir jetzt wieder sehen nach Ägypten, dass die jetzt nicht erkauft ist durch günstige Hotel- oder Flugpreise, sondern geht durch die Qualität und vor allen Dingen das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, das man hat. Und das ist einfach in Ägypten seit Jahren extrem gut und gewachsen und das ist nach wie vor in einem richtigen Verhältnis, von dem her, ja, es ist extrem wichtig, dass man auf die Preise reagiert, aber keiner muss jetzt hier mit der Gießkanne rangehen und die Preise um 30% senken, da hätte auch keiner was davon.
Okay, ja. Und du hast ja gerade auch selber schon die ganzen anderen wichtigen Quellenmärkte für Ägypten angesprochen. Schauen wir mal darauf, also wie ist da die Entwicklung? Der osteuropäische Markt, der hat ja auch eine hohe Bedeutung, genauso wie der britische Markt.
Ja.
Und wie ist da die Reaktion?
Die ist insgesamt natürlich ähnlich wie auch in Deutschland, dass sicherlich die Nachfrage erstmal nach unten gegangen ist, eine abwartende Haltung. Die gehen auch wieder deutlich mehr nach vorne, dass die wieder wachsen. Auch das sieht man hier. Man sieht jetzt auch nicht massiv irgendwelche Flugstreichungen aus einem bestimmten Markt. Was man natürlich immer beachten muss, der deutsche Markt ist sehr stark in Hurghada
ja.
und in Marsala. Und Sharm el-Sheikh, ja, ist wieder am Wachsen, aber da ist zum Beispiel der UK-Market sehr stark. Da ist Osteuropa sehr stark. Mhm. Wenn zum Beispiel Gäste eher sagen, okay, sie wollen jetzt halt aus dem UK-Markt mehr nach Hurghada, dann steigert das natürlich die Nachfrage in Hurghada on top, die vielleicht in Sharm el-Sheikh zurückgeht. Insofern sehen wir auch hier logischerweise, dass es da vielleicht etwas unterschiedlich ist. Aber insgesamt natürlich ist ein ähnliches Bild und die Nachfrage von nach Ägypten generell ist sehr stark. Nicht nur der deutsche Gast wird jetzt besser nach Ägypten, sondern viele andere Länder, auch der russische Markt, von dem spricht immer wieder, dass er wächst und er wächst auch und wird das sicherlich noch größer werden, sodass wir jetzt nicht unbedingt hier von einem Überangebot an Hotels immer sprechen, sodass es schon gut ausgelastet ist und wird. Und wo ich letzte Woche auch da war, die Hotels, die ich besucht habe, die hatten, klar, das war die zweite Hälfte der Osterferien, aber
da hat sie die
deutlich über 90%. Das war voll. Okay. Das war wirklich, das ist nicht so, dass da irgendwo, dass man sagt, so, unsere Zimmer sind leer. Überhaupt nicht.
Wenn man so ein bisschen auf die verschiedenen Destinationen in Ägypten schaut, Sharm el-Sheikh, Hurghada, El-Buna, Masa Alam. Ja. Es gab ja jetzt auch Bemühungen, Sharm el-Sheikh auf dem deutschen Markt wieder zu beleben oder mehr zu pushen.
Auch erfolgreich,
Auch erfolgreich, sagst du. Hat da jetzt der Krieg irgendwelche Auswirkungen drauf? Hat man da jetzt Unterschiede gesehen zu Anfang des Jahres?
Es ist ein ganz anderes Absprungniveau. Ich meine, Sharm el-Sheikh war die letzten Jahre, leider muss ich sagen, weil es eine wunderschöne Destination ist, war einfach flugtechnisch nicht so angebunden. Insofern war es natürlich auch prozentual ein Bruchteil von dem, was ein Hurghada oder ein Masa Alam ausmacht. Wir hatten letztes Jahr prozentual dreistellige Zuwächse. Ja, klingt toll, aber natürlich kommt es auf einem geringen Niveau. Aber man sieht, es ist wieder was da. Und es sind ja alle Hotels vertreten. Man hat seit der Klimakonferenz, die vor einigen Jahren da war, hat man ja extrem viel in die Infrastruktur investiert. Insofern waren wir da auf einem sehr, sehr guten Wege. Und ja, natürlich ist die Zurückhaltung vielleicht da insgesamt ein Ticken größer noch. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt da man sieht, dass da gar nichts mehr ist. Überhaupt nicht. Auch das wächst wieder, wie gesagt, auf einem geringen Niveau. Das muss man beobachten. Aber man hat das ja während dem Gaza-Konflikt auch gesehen. Es ist ja nichts. Und ganz ehrlich, Sharm el-Sheikh ist ja von der Luftlinie jetzt nicht viel weiter weg von von der israelischen Grenze als jetzt ein Hurghada oder irgendwas. Das ist auf der Landkarte, schaut es vielleicht ein bisschen verzerrt manchmal aus. Mhm. Und es hat auch keinerlei Auswirkungen auf den Flugverkehr. Der geht ja nicht irgendwo über Israel, die fliegen ja alle dann sozusagen dann irgendwo um Kairo rum und machen die Kurve dann Richtung Sinai hoch. Da gibt es keinerlei Einschränkungen. Mhm. Insofern gehe ich auch davon aus, dass Sharm el-Sheikh weiterhin wachsen wird. Natürlich ist wichtig, dass die Flüge auch bleiben, dass die Airline-Partner der Destination treu bleiben. Die Hotelketten, wie gesagt, die sind da. Das sind dieselben, die auch in Hurghada und in Masa Alam da sind. Das heißt, die haben auch ein großes Eigeninteresse, dieses Wachstum jetzt nicht wieder zu bremsen. Von dem, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass es ein kurzfristiger Effekt jetzt ist, wo die Nachfrage ein bisschen gleich für Sharm el-Sheikh auch mehr zurückgeht. Aber das wird auch wieder nach oben gehen, definitiv.
Und gibt es insgesamt Unterschiede, die ihr beobachtet habt in den verschiedenen Destinationen, dass man jetzt in Kairo mehr Auswirkungen gespürt hätte als in Hurghada zum Beispiel?
Nein. Ich meine, die ganze Saison auf dem Nil, die ist ja in erster Linie im Winter. Das heißt, jetzt halt, was die Vorausbuchen anbelangt, ich meine, geht es jetzt wieder eher um den nächsten Winter. Ich meine, jetzt halt im April, Mai gibt es natürlich noch dann die Kreuzfahrten. Kairo insgesamt natürlich einen gewissen Boom erfahren durch die Öffnung von dem GEM, von dem Grand Egyptian Museum.
Das hilft jetzt vielleicht auch,
das hilft natürlich, klar.
Dabei die Buchungen aufrechtzuerhalten?
Absolut, weil Gäste einfach hinwollen. Und das merkt man einfach, da gibt es Gäste, die wollen das unbedingt sehen. Die oft entweder machen sie wirklich eine ganze Nilkreuzfahrt mit Kairo oder sie sind in Hurghada und machen dann den Tagesausflug. Da merkt man, dass die Nachfrage deutlich steigt. Also mittlerweile ein Flugticket zwischen Hurghada und Kairo zu bekommen, ist grenzt manchmal eine Lotterie. Das ist wirklich schon eine sehr hohe Nachfrage. Und von dem her kann man es da jetzt nicht unbedingt sagen, zwischen den Regionen Hurghada und Masa Alam sieht man jetzt nicht irgendwo einen großen Unterschied. Sicherlich ist ein Masa Alam vielleicht der Gast, der vielleicht etwas zum Ägypten erfahrener ist. Das ist vielleicht einer, der sagt, ja, meine zweite, dritte Reise, das kannst du, Ronny, vielleicht besser bestätigen, wenn du Gäste hast. Masa Alam ist jemand, der war vielleicht schon mal, der tut sich vielleicht leichter, die Situation einzuschätzen und sagt, ach, Ägypten, da ist alles gut, da fliege ich hin. Aber insgesamt hast du ein sehr ausgeglichenes Niveau und wie gesagt, die Nachfrage, die steigt jetzt überall wieder deutlich an.
Und kannst du denn, Ronny, sagen, was ist so die Kunden quasi an dich herantragen, auch vielleicht mit Sorgen oder Fragen? Du warst jetzt auch, wie gesagt, selber vor Ort. Was sind so die Gespräche am Counter?
Naja, wir sind, ich sage mal, also der Beratungsaufwand ist schon größer geworden, ne? Weil du bist momentan wirklich so in dieser Aufklärungsphase aktuell halt mit drin. Weil viele Gäste haben natürlich immer so, der Nahe Osten umfasst halt alles da unten, die komplette Region. Ne? Und das ist ja irgendwie gefühlt, als ist das irgendwo alles gleich daneben. Und wir machen halt momentan wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit. Und in
Wie sieht die aus? Also was genau sind die Gespräche?
Du klickst Google Earth erstmal grundsätzlich an und zeigst erstmal, wo du denn Urlaub machst und wo denn überhaupt erst einmal, in welche Region es denn in den Nachrichten geht. Und ich glaube, das ist manchmal ganz interessant, wenn du sagst, hier ist eine Entfernung von Hamburg nach Casablanca, bloß mal so, wo du jetzt einen El-Gunets-Urlaub machst, zu dem, wo du dir gerade Sorgen machst. Mhm. Und das beruhigt erstmal grundsätzlich viele. Das ganze Thema, was ich vorhin schon gesagt habe, die steigen halt bei uns oben in Dresden, Leipzig, Nürnberg in den Flieger ein und die kommen halt unten an, ohne große irgendwie Umsteigerei. Das ist nämlich, ich will nämlich mal sagen, dieses ganze Thema baut ja ein bisschen momentan so aufeinander auf. Also viele haben ja das Thema, ne, also kann ich mir grundsätzlich erstmal Urlaub leisten. Ne, also dieses ganze Budgetthema ist ja eigentlich, finde ich, also am Counter ein größeres als dieses ganze Thema Nahost, weil momentan sind halt viele Gäste, die einfach sagen, wir suchen ja trotzdem noch ein Ziel, was bezahlbar ist mit. Und da kommt halt Ägypten dann immer wieder in den Vordergrund. Also mein liebstes Beispiel ist immer, jemand kommt zu mir ins Reisebüro und sagt, rein, pass auf, also ich möchte gern Sonne, ich möchte gern Strand, aber bitte keine Türkei und bitte keine Ägypten. So, wegen irgendwelchen Vorurteilen. Und dann kommst du aber immer wieder über das Thema Preis halt auf Ägypten dann wieder drauf. Und wir hatten das schon mal besprochen. Der Sicherheitsgedanke schlägt halt trotzdem dann immer wieder, oder der Preis ist immer wieder wichtiger als der Sicherheitsgedanke. Und den können wir quasi wie in einer Bubble dann auch noch rausnehmen, wenn die Leute einfach Bedenken haben, dahin zu fliegen, weil wir es einfach geografisch zuordnen. Und der riesengroße Vorteil ist, wenn wir halt selbst, also mein ganzes Team, wir reisen ja wahnsinnig viel und wir machen auch Kunden, die Regionen generell, sehr oft mit Inforeisen, manchmal ganz oft mit Orascom zusammen. Und ich war, wie gesagt, ja in verschiedenen Teilen von Ägypten jetzt gewesen. Und dann kannst du vor Ort halt live berichten. Und das ist halt immer wahnsinnig authentisch. Weil wenn jemand über NTV einen Bericht über Ägypten sieht oder wenn jemand sagt, ich kenne jemanden, der ist gerade unten, dann wirkt das oft realer. Weil ich einfach letztendlich also vom Herz raus sage, ey, ich war in El-Guna, ich habe einen wunderschönen Urlaub gehabt. Es gibt gar kein Bedenken. Und ich glaube, das ist immer so das Thema, wo viele Gäste wir am Counter beruhigen können und sagen können, du musst dir keinen Kopf machen.
Wie viel liegt Ägypten drunter im Preis? Kannst du mal so einen Vergleich anstellen? Also warum ist da Ägypten?
Also wenn du das zum Beispiel jetzt mal mit den Kanaren vergleichst, also locker mal um die 20%, also was das ausmacht preislich mit. Also das ist enorm. Wenn wir jemand sagt, okay, ich möchte jetzt Teneriffa, Gran Canaria Urlaub machen, in dem gleichen Niveau, also was du jetzt in Ägypten, wir reden ja dann von sehr gute 4- oder 5-Sterne-Hotels mit, dann ist das oft eine ganz schöne Hausnummer. Also und das ist für viele Familien speziell dann einfach letztendlich dann das Argument, okay, also das ist dann kein Thema.
Ja, und das war wahrscheinlich, Laura, auch mal der Grund, weshalb sozusagen Ägypten auf dem aufsteigenden Ast waren, ne?
Ja, wenn du sagst auch, dass Ägypten jetzt auch gerne von denen gebucht wird, die eigentlich eine Fernreise gebucht hatten, als Ersatz sozusagen, spielt dann auch da der Preis die Rolle, dass es dann Ägypten wird und nicht vielleicht Spanien oder Griechenland oder das Mittelmeerland.
Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist halt ein Thema als Kombination, eine hohe Qualität und dann trotzdem letztendlich noch ein bezahlbarer Preis. Das hört sich ein bisschen skurril an, aber es ist halt wirklich so, dass ein Gast, der einfach eine hochwertige Asienreise gemacht hat, dann trotzdem zu Ägypten greift, weil er einfach sagt, okay, pass auf, schön Wettergarantie und hohe Qualität. Das möchte ich haben und ich möchte bitte nicht groß umsteigen. Und dann wird einfach einfach für den Kunden. Der Kunde möchte es ja nicht mehr oder ein Gast möchte es ja nicht irgendwie kompliziert haben. Und das ist, da ist Ägypten für uns immer eine ganz, ganz einfache Geschichte.
Gibt es denn Unterschied zwischen den Kundengruppen, wer so sich am ehesten vielleicht zurückgezogen hat? Vielleicht Familien, weil sie noch mal mehr auf Sicherheit bedacht sind oder dann doch irgendwie Paare, weil sie dann noch mal auf den Preis gucken?
Vermeintlich, aber dann doch nicht. Weil wie gesagt, aufgrund von dem Preis holt sich das dann schon wieder ein mit. Das stimmt schon, ne? Viele, aber das kann man, glaube ich, gar nicht so verpauschalisieren. Du hast genauso vielleicht, wenn da jemand ein bisschen ängstlich von Natur aus irgendwo ist, der sagt, na, das ist doch nicht so mein Thema und Ägypten, ich bin mir dann doch nicht so sicher. Die dann genau das machen, was ihr beide beschreibt, die warten einfach nur ab.
Ja.
Also im Endeffekt haben wir dann immer wieder das Phänomen, wir sagen, passt auf, also gerade speziell, wenn du tolle Häuser, wie zum Beispiel es ist Sheraton oder so, oder also richtig, haben wir ja viele Gäste, die haben ja bestimmte Hotels auch irgendwie im Blick. Die warten dann im Endeffekt ab und wir erklären dann aber, du musst Gas geben, weil die Kapazitäten gehen weg.
Also ihr als Reisebüro müsst Gas geben, damit ihr die Kunden dann auch überzeugt und
Nee, ich meine, der Kunde muss Gas geben, dass er überhaupt das noch bekommt. Weil diese Alternative, also weil oft die Diskussion, dass man irgendwo sagt, ja, Ägypten ist ja momentan eh leer und man hat jetzt sogar kein Problem, Plätze zu bekommen. Das stimmt einfach nicht. Weil wir sehen es am Counter. Teilweise von bestimmten Flughäfen in bestimmte Hotels Reisen zu paketieren, ist momentan gar nicht so einfach, wenn es um bestimmte Termine mitgeht. Und wir sind immer wirklich da angehalten, eigentlich ein bisschen diesen ganzen Last-Minute-Geschäft entgegenzuwirken. Wir sagen immer, bucht bitte euren Oktoberurlaub, sichert euch eure Plätze, weil dieser ganze Fernstreckenmarkt, der spielt ja gerade in Ägypten mit ein. Ja. Und ich glaube, wie gesagt, das kommt gerade aktuell Ägypten sehr zugute.
Du hast jetzt gerade auch nochmal Last Minute angesprochen. Wie ist das eigentlich im Miteinander? Also auch gerade Veranstalter, Reisebüro, Hotel, diese Last Minute, das ist ja, Frage ist ja auch oft ein Drahtseilakt. Es gab im vergangenen Jahr eine große Diskussion über die Türkei, weil man da ja auch gesagt hat, dass die Frühbucherpreise sozusagen am Ende unter den Last Minute Preisen. Nein, andersrum. Die Last-Minute-Preise waren sozusagen unter den Frühbucherpreisen. Das hat dann sehr viel Diskussion und auch Unmut gesorgt. Gibt es diese Sorge hier auch, wenn es um Ägypten geht?
Schwierige Frage. Momentan ist es halt, du hast vorhin schon gesehen, also ein bisschen so einen Kaffeesatz lesen. Mhm. Also, weil ich verstehe natürlich, dass ein bisschen besondere Situationen, wie gerade die Nahostkrise, halt zu ganz verschiedenen verrückten preispolitischen Aktionen führt. Ich vertrete immer noch, dass es das zeitliche und dass das frühe Buchen immer einfach letztendlich für den Gast immer diese Planungssicherheit dann trotzdem noch hat. Und das ist ja im Endeffekt wie ein Börsengang. Also du kaufst eine Aktie und du weißt nicht, wo sie sich entwickelt. Und so ist momentan auch gerade die Preispolitik. Also ich bin der Meinung, wenn du früh buchst, dann steht ja einfach dieser Frühbucherpreis, den hast du safe. Wenn du spekulierst auf den Last-Minute-Preis, dann kann der kommen, aber muss halt nicht. Und das ist halt immer irgendwie so ein Gewürfe. Also,
okay, und Flex-Tarife, gibt das denn auch ein bisschen Auftrieb am Counter mit den Flex-Tarifen zu hantieren? Da gibt es ja immer eine zweigeteilte Meinung aus dem stationären Vertrieb.
Also das
wie,
ist natürlich.
Wie stehst du dazu?
Ja, also nicht so freudig mit Flex-Tarifen. Bei Flex-Tarifen für uns, also unternehmerisch, bedeutet natürlich oft immer doppelte Arbeit, weil was macht denn der Gast? Der Gast vergleicht natürlich, ne? Also das geht ja gar nicht mehr darum, ist es eine Krise oder ist es keine Krise oder ist es eine Sicherheit, sondern es ist ja immer ein Spiel mit Frühbucher gegen Last Minute. Ja. Und der Flex-Tarif ist dann immer der Puffer. Und es ist halt wirklich oft so, dass wir sagen, wir müssen halt den Vorgang dann teilweise zweimal anfassen. Wir haben im Januar gebucht von dem Preis, wir machen Flex-Tarif dazu und dann, was weiß ich, für den Oktoberfan im September, bevor der abläuft, wird nochmal geguckt, ob irgendwo ein Veranstalter preiswerter ist und dann gehen wir dann nochmal ran. Wir bekommen dann eine WhatsApp und dann steht dann drin, schau mal, ob wir das irgendwie doch nochmal günstiger finden, wie du das damals im Januar so gebucht hast. Also ich bin, was das angeht, grundsätzlich kein großer Freund vom Flex-Tarif. Dieses Sicherheitsgefühl, das ist ja wieder eine andere Geschichte. Also wenn das eine Familie macht, die ganz einfach sagt, ich mache das aus Grund von einem Sicherheitsgefühl, weil ich einfach Bedenken habe, zum Beispiel, ich mache in Dubai jetzt, oder ich buche jetzt für die Oktoberferien eine Dubai-Reise und mache dann einen Flex-Tarif drauf, weil ich dann weiß, wie sich die Situation dort entwickelt. Aber momentan ist es eine super Idee, in Dubai zu buchen, weil der Preis gerade momentan unten ist, weil die wollen ja Nachfrage generieren. Ja. Dann verstehe ich das und dann macht es natürlich auch Sinn. Darum ist es halt, also wer das eigentlich letztendlich dann möchte, ob das der Schnäppchenjäger ist und einfach bloß immer agiert oder ob das jemand ist, der einfach sagt, ich möchte ein Sicherheitsgefühl.
Also hilft es auch dabei, dann jetzt Buchungen zu
kreieren? Bei Ägypten ist ja, da ist ja auch die Sicherheitsfrage sicherlich auch ein Argument, was dann dir entgegengebracht wird. Du sagst ja auch, du hast einen höheren Beratungsauftrag.
Ja, man darf halt nicht vergessen, dass der Flex-Tarif natürlich nicht mit jedem Produkt, also für einen Endkunden, mit nicht jedem Produkt kombinierbar ist. Also wenn du die X-Vorgänger als Gast keinen Flex-Tarif drauf buchen, dann geht das nicht. Und dann hast du natürlich eine Preisdifferenz. Also das heißt, der Gast bezahlt ja für die Sicherheit, also für diesen Flex-Tarif, nicht nur den Tarif, sondern eigentlich auch dann zum Beispiel gegenüber einem dynamischen Produkt vielleicht dann auch einen höheren Preis mit. Und das ist dann die Frage, ob das dem Kunden dann wert ist. Und das ist immer das, was wir ganz individuell mit den Gästen dann vor Ort im Büro besprechen müssen. Okay. Und wir sagen müssen, ist dir das jetzt zum Beispiel die 39 Euro plus den Aufpreis, den du zahlst, weil das Produkt ist halt nicht das dynamische, sondern das normale Produkt, was du damit buchst. Und da bist du vielleicht bei Familie auf einmal bei 250 Euro. Ist dir das wert?
Unterschied insgesamt,
genau,
250.
Genau.
Okay.
Also
Pi
mal Daumen jetzt, ja.
Also wir können ja einmal, wir haben ja hier ja zu stehen, also insofern können wir einmal drüber reden, wie euer Blick darauf ist. Also das heißt, solche dynamischen Produkte sind logischerweise ausgeschlossen. Ja. Aber bemerkt ihr jetzt einen Zuspruch hinsichtlich der Flex-Tarife, dass das gerne öfter gebucht wird, bezogen auf Ägypten?
Ja, natürlich. Generell ist das für uns ein Tool, dass wir auch dann eben die Sicherheit dem Gast mitgeben können, der sie haben will. Insofern hilft es natürlich auch jetzt, die Nachfrage wieder auf ein Level zu bringen. Heißt aber nicht, dass jetzt das übermäßig mehr jetzt zwangsläufig gebucht wird, sondern im Endeffekt ist es nur für den Gast, der vielleicht so oder so das so gebucht hätte, weil er die Sicherheit einfach haben will. Und der Aufpreis ist ja insgesamt jetzt mal, der reine Flex-Tarif, sage ich jetzt mal, überschaubar. Klar, vollkommen richtig, wenn du ein dynamisches Produkt nochmal günstiger hättest, wo das nicht zählt. Aber klar, das ist mittlerweile etablierter Markt und von dem empfehlen wir es auch den Gästen und die nehmen es natürlich auch jetzt gerne an. Logisch.
Ja, ja. Stichwort Mehrarbeit. Darauf sollten wir vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen. Laura, wir haben ganz oft natürlich auch, verfolgen wir die Diskussionen auf Social Media. Immer wieder ist da auch die Klage seitens des stationären Vertriebs. Also darüber hast du ja auch schon öfter berichtet, haben wir insgesamt öfter berichtet. Das ist jetzt natürlich wieder, also wie in allen möglichen anderen Krisensituationen, auf die Reise, wo es zukommt, dass sie sehr viel mit den Kunden reden. Du hattest das ja eben gerade selber gesagt, Ronny, dass es schon oft so ist, dass man einfach viel mehr Zeit in die Kundenberatung investieren muss. Wie wirkt sich das so miteinander auf die Partnerschaft zwischen Veranstalter und Reisebüro aus? Ich kann ja noch mal kurz einen Spoiler von der letzten Session, als wir die Türkei ein bisschen im Blick genommen hatten in unserem Talk. Da ging es auch darum, das ist ja schon ein Ringen um, wir haben mehr Arbeit, wir bekommen aber die gleiche Vergütung. Jetzt haben wir hier Ronny als Vertreter des stationären Vertriebs stehen, genauso wie ein Veranstalter der Tour. Inwieweit versucht man da vielleicht auch aufeinander zuzugehen?
Naja, also du hast da schon ganz schön den Daumen drauf mit dieser Mehrarbeit, die wir haben. Also wenn natürlich ein Kunde jetzt zum Beispiel eine Reise storniert bekommt, gehen wir natürlich dann noch einmal auf der Suche nach Alternativen. Das ist natürlich nur möglich, das ganze Thema Pauschalreise kristallisiert sich ja jetzt richtig raus als riesengroßer Vorteil. Wir haben ja im Büro genauso jemand, der Einzelleistungen bucht, als er Pauschalreisen bucht. Und für uns ist dann halt immer wieder grundsätzlich das Thema, wir als Reisebüro sind schon mal der Schutzschild. Das heißt, der Veranstalter sagt, okay, pass auf, die Reise findet so nicht statt oder dein Flug wird gestrichen und anstatt Leipzig-Leipzig fliegst du jetzt Leipzig-Hannover. Und dann sagen wir schon mal als Puffer, pass auf, die Info geben wir gar nicht, denn den Kunden erst weiter. Wir versuchen schon mal direkt mit dem Veranstalter zu reden. Haben wir dann als Alternative Nürnberg-Nürnberg oder Berlin-Berlin oder Prag-Prag oder sowas, wo wir sagen, okay, weil der Kunde von uns aus ist halt diese ganze Zuganbindung eine Katastrophe, wo wir sagen, das funktioniert halt so nicht. Und das sind wir schon mal der erste Puffer. Als nächstes ist natürlich, wenn die Reise komplett abgesagt wird, dass wir mit dem Veranstalter dann schon sprechen und sagen, okay, pass auf, der Kunde ist flexibel, der kann 2 Tage hin und her irgendwo schieben. Also wir versuchen da schon im Rahmen dieser Pauschalreise mit dem Veranstalter wahnsinnig eng zusammenzuarbeiten. Natürlich ist es Mehrarbeit. Aber ich sehe das jetzt mal so, das ist ja auch der Grund, warum ein Gast in einem Reisebüro bucht. Und das ist ja gerade momentan dieser absolute Mehrwert, wo wir als Schutzschild einfach für den Gast auch da sind und sagen, in jeder Krise, und das war schon immer irgendwo gewesen, und da haben wir jedes Jahr eine große, das ist ja, wird ja momentan jetzt gerade so ein Running Gag inzwischen, wo du sagst, wir als Reisebüro sind genau jetzt werden richtig hervorgehoben, wie wichtig das ist, dass du einen Ansprechpartner hast. Ich muss es jetzt einfach mal so gerade raushauen, wenn du als Gast halt eine Internetbuchung hast und hast halt immer bloß mit euch einen Ansprechpartner am Telefon zu tun, hast teilweise, wir kennen das ganze Thema von Sprachbarrieren manchmal am Telefon, wo du sagst, nee, ich möchte bitte gerne einen Ansprechpartner haben, den kenne ich, der kennt mein komplettes soziales Umfeld.
Also, ja.
Der hat zum Beispiel, was weiß ich, eine Großmutter zu Hause, die in der Pflege irgendwo rein muss und wo der Kunde sagt, ich kann den Termin nicht wechseln und ich weiß den Hintergrund schon. Dann gehe ich zum Veranstalter schon ran, ohne mit dem Kunden überhaupt Kontakt aufgenommen zu haben und sage, du, pass auf, haben wir eine Alternative, ohne den Termin zu verschieben. Dieses Miteinander zwischen Kunde, Reisebüro und Veranstalter tut sich jetzt gerade so in der Krise, finde ich, so positiv rauskristallisieren, dass viele Gäste, die einfach zu uns reinkommen, sagen, ah Mist, ey, wir haben im Internet eine Reise gebucht, kannst du uns irgendwie trotzdem helfen? Wo ich sage, ich komme an den Vorgang nicht ran. Ich kann mit dem Veranstalter nicht wegen Datenschutz, wir können nicht sprechen. Mach den Fehler nicht nochmal, wir sehen es doch. Das, was du im Internet hast, findest du am Reisebüro, du kriegst eine Beratung mit dazu. Und genau in solchen Krisen wird es deutlich. Wenn du eine ganz normale Ägyptenreise buchst, wenn alles normal ist, dann sagt er, wozu brauche ich ein Reisebüro? Ich kann doch meine Sachen im Internet einbuchen, alles gut. Aber jetzt wird es halt deutlich.
Also hat das Reisebüro jetzt nochmal, oder du als Reisebüro, Reisebüros generell, jetzt nochmal so richtig die Chance, sich zu profilieren, quasi mit der Beratung
ja.
der Kundennähe.
Einfach da zu sein. Mhm. Wie oft ist es denn so, dass du Gäste zum Beispiel irgendwo gestrandet hast, die halt jetzt gerade nicht irgendwo zurückkommen? Wir hatten gerade einen Fall halt in Thailand, wo es tatsächlich um, ich glaube, 8 oder 9 Tage ging, wo die Gäste erst später zurückgeflogen sind. Ja. Und einfach bloß, dass die Gäste wissen, wie ist denn jetzt überhaupt der Ablauf? Wo muss ich denn hingehen? An wen muss ich mich denn wenden? Wie lange kriege ich denn die Nächte gerade bezahlt? Wer sagt mir denn, wann ich wieder nach Hause fliege? Darf ich mir selber was raussuchen? Und manchmal ist es wirklich nur die Kommunikation und das reicht manchmal sogar bloß per WhatsApp. Pass auf, du gehst erstmal zu dem, wie ist denn gerade dein Stand? Bist du jetzt umgebucht worden? Diese Kommunikation, dass der Kunde einfach jemanden hat. Und das ist gerade echt das absolute Alleinstellungsmerkmal. Und darum sag ich, Krisen sind was Katastrophales, aber genau da sind wir als Reisebüros doch eigentlich jetzt gerade gefragt.
Merkst du, dass jetzt im Moment eher mehr Leute zu dir ins Reisebüro kommen? Kann man das sehen? Oder waren dann auch zwischenzeitlich in den 2, 3 Wochen der Zurückhaltung dann auch weniger Leute da? Oder gleicht sich das irgendwie so aus?
Wir haben ja schon gesagt, wir haben natürlich dieses Abwarten, diese Abwarten-Mentalität momentan gerade, die ist schon da. Und wir haben ja, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel für März Angebote den Kunden gemacht hast und dann irgendwo nachhakst du, wie ist gerade der Stand? Und der Gast momentan sagt, wir möchten mal momentan noch ein bisschen abwarten. Also wir haben da schon einen kleinen Rückgang aktuell.
Okay, also aber, weil die Kunden diese Sorgen haben, kommen sie dann eher nicht, weil sie sagen, ich warte noch mal.
Aber wie gesagt, weil wir haben halt einen riesengroßen Anteil an Stammkunden und das ist okay, wenn ich ganz einfach sage, okay, ich weiß Bescheid, dann warten wir einfach letztendlich gemeinsam noch ab und dann buchen wir den Urlaub, was weiß ich, für den Sommer halt einen Monat vorneweg. Mhm. Und das ist aber gar nicht so eine Abhängigkeit, ne, was den Preis angeht. Also ich meine jetzt nicht die Gäste, die auf irgendein Last-Minute-Angebot warten, sondern wirklich Leute, die einfach sagen, wir warten momentan die allgemeine Situation ab.
Ja, ja. Und wie gestaltet sich das aus Sicht des Veranstalters, also hier ist in dem Fall aus eurer Sicht, wie versucht ihr dann halt auch in dem Miteinander mit den Reisebüros zu agieren? Worauf kommt es da an? Und vielleicht auch die Frage, wo fängt die eine Verantwortung an und wo hört die andere auf? Also ich fand den Punkt noch ganz interessant, dass du sagst, ihr geht dann auch direkt in den Dialog mit dem Veranstalter, weil das oft ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, okay, es wird storniert, welche Alternativen gibt es denn dann da? Man soll als Reisebüro sich dann ja eigentlich auch zurückhalten. Also wie ist da das Miteinander aus eurer Sicht?
Das ist ein sehr, sehr gutes Miteinander, ein sehr enges Miteinander. Also auch ich spreche jetzt vom Produktmanagement, nicht vom Vertrieb.
Ja.
Und auch da kommen mir viele Anfragen entweder über den Vertrieb oder im Endeffekt auch mit Reisebüros, die wir persönlich halt kennen, wo man auch mal auf kurzem Wege wirklich dann nochmal Tipps gibt, hey, wo passt der Kunde hin? Können wir hier was machen? Im Endeffekt ist es wichtig, dass man Hand in Hand geht. Und letztendlich, was Ronny auch gesagt hat, ich glaube, das Wichtigste, dass das Produkt Pauschalreise, das zeigt einfach mal, wie extrem wertvoll das ist. Und es ist nicht nur das Thema, wenn jetzt wirklich eine konkrete Krise da ist. Und ich meine, wir haben ein super starkes Krisenteam. Und wenn da Rückholaktionen irgendwie gemacht werden müssen, wenn Gäste vor Ort betreut werden müssen, das steht alles, das ist super. Ein Aspekt, den ich auch dazu erwähnen will, wir sprechen jetzt auch von einer Situation, wo der Kerosinpreis vielleicht noch die nächsten Monate steigen wird. Ja. Auch eine Pauschalreise sichert den Gast ja ab. Wenn der jetzt bucht und die Airline im Nachhinein sagt so, ja, Kerosinpreis geht hoch. Für den Kunden ist der Preis fix. Das ist natürlich auch ein riesengroßer Vorteil, den man jetzt einfach hat, einfach ein Mehrwert, dass man wirklich diese Absicherung des Reisepreises einfach auch jetzt hat. Und das ist einfach extrem wichtig, dass man da gemeinsam auftritt nach außen hin und sagt, okay, das ist ein Produkt, das sehr, 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 sehr wertvoll ist für den Gast, gerade in einer Krise oder sagen wir, vermeintlichen Krise in Ägypten. Ich habe gesagt, es gibt ja keine.
Ja.
Aber wenn der Gast irgendwo da das Sicherheitsbedürfnis noch mehr hat, dann hilft es jetzt einfach massiv. Und es geht nur, wenn wir wirklich in einem Strang ziehen. Und die Mehrarbeit, die haben natürlich alle. Klar, die haben die Veranstalter, die haben die Reisebüros, das ist nicht schön. Aber wie du sagst, auf lange Sicht gesehen hilft es sicherlich, das Produkt weiterhin, noch beliebter, bekannter zu machen und eben nicht nur billig, das günstigste, sondern wirklich auch, ich habe ein Produkt, wo alles passt.
Mhm. Und das große Interesse ist halt grundsätzlich ja immer, dass der Gast reist. Punkt. Ja, also ich meine, ganz unternehmerisch jetzt gesehen gehabt, ich meine, am Ende bekommen wir als Reisebüro nur dann das Geld, wenn der Gast im Flieger sitzt. Und darum, wie gesagt, ist halt auch diese Connection zwischen Veranstalter und zwischen Reisebüro halt auch unternehmerisch so wichtig. Natürlich, ne, primär immer, okay, dass der Gast auch wirklich in seinen Urlaub kommt, in seinen Wohlverdienten, ganz klar, aber betriebswirtschaftlich, unternehmerisch ist natürlich unsere Motivation auch da. Ne? Also wenn man sagt, natürlich möchten wir, dass der Gast fliegt. Das ist ja immer eine große Diskussion, die im Reisebürovertrieb halt immer geführt wird. Wir bringen immer eine Beratungsleistung und damit ist quasi eigentlich ja normalerweise dann unser Dienst getan.
Richtig,
so, ja. Und ich will gar nicht diese Diskussion für das riesengroße Thema damit aufmachen, aber so wie momentan halt der Stand ist, habe ich nichts davon, wenn ich im Endeffekt letztendlich den Gast, wie gesagt, der Veranstalter kennt vielleicht diese persönlichen Struktur von dem Kunden nicht. Ich kenne die schon. Der Veranstalter sagt, wir kriegen deine Flugzone nicht hin. Ich sage, ich weiß, dass der Kunde wiederum 2-3 Tage später kann. Hab dir mal die Variante versucht. Dem Veranstalter ist geholfen, uns als Reisebüro ist geholfen, dem Gast ist geholfen. Und das ist gerade diese Angel, also dieses Dreieck, was richtig gut funktioniert.
Ja, ich möchte noch mal ganz gerne auf die Flugseite zu sprechen kommen. Mhm. Was befürchtest du denn jetzt, was sozusagen auf die Branche zukommt aufgrund der erhöhten Kerosinpreise?
Also speziell jetzt auf Ägypten bezogen, muss man sagen, das Flugangebot ist verglichen zum letzten Sommer erhöht worden. Weil wir haben gesehen, 20% mehr Gesamtnachfrage nach Ägypten verglichen mit dem letzten
Wie
Jahr.
Wie viel wurde es ungefähr erhöht? Also
um die 10% nochmal reingekommen. Okay. Corentin hat deutlich aufgestockt, Nestle ist dazugekommen, der Kairo als der Platz hier, stimmen wir 50% vom ganzen Volumen haben. Die sind extrem groß, eine Condor ist groß, entsprechend die anderen Airlines auch. Und man hat jetzt, ist vielleicht ein bisschen durch die Presse gegangen, mal so, naja, dass eine Lufthansa-Gruppe ein paar Flüge Discover gestrichen hat. Das sind aber ganze 2% des Marktes, das jetzt runtergegangen sind. Das ist immer noch deutlich mehr, als wir letztes Jahr hatten. Das heißt, hier gibt es aktuell, sehe ich, keine Gefahr, dass irgendwo plötzlich die Flugangebote weg sind. Weil gerade eine Air Cairo, eine Nesma, das sind ägyptische Airlines. Mhm. Die fliegen nicht irgendwo plötzlich von Deutschland aus auf die Kanaren, sondern die bleiben auf der Strecke. Und
aber wird das nicht noch andere Nachzügler haben?
Es wird sicherlich, wenn jetzt die Nachfrage nochmal deutlich nach unten gehen würde, ja, sicherlich wird es den anderen Stornierer noch geben, aber wie gesagt, aktuell sehe ich gerade, dass auch die Vorausbuchungen wieder zunehmen. Und das ist das Wichtige natürlich auch aus der Sicht einer Airline, dass genügend Vorausbuchungen da sind. Die wollen natürlich nicht nur in den nächsten 2 Wochen ihre Flieger füllen. Mhm. Wir haben natürlich einen sehr starken Januar, Februar gehabt, das heißt, wir sind den ganzen Sommer mit einer gewissen Anbuchung schon mal reingegangen, auch die Airlines, wenn ich im Oktober und so weiter anspreche, wo normal immer eher Zusätze reinkommen, das wird auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder kommen.
Wie viel fehlt noch, um sozusagen, weil das Sommergeschäft ist ja das Hauptgeschäft.
Ja.
Wie viel fehlt noch, um, also weil ihr setzt ja im Grunde genommen jetzt so ein bisschen auf das, was jetzt quasi, die Kunden warten ab und es sollte dann noch was reinkommen, auch mit Hilfe von Last Minute, wie viel fehlt noch grob?
Also es ist schon deutlich mehr als die Hälfte logischerweise drinnen von dem Ganzen. Ägypten ist immer Last Minute, immer mehr den Fokus drauf. Aber wir sind immer noch year to date über dem Vorjahr. Also aktuell ist noch alles im absolut grünen Bereich. Mhm. Und wie gesagt, wenn das jetzt dann einfach nur eine Delle war für ein paar Wochen, ist das auch dann von dem her nicht kritisch. Weder für die Airlines noch für uns. Was die Preisentwicklung der Airlines anbelangt, sagt, das ist das der Kaffeesatz lesen. Mhm. Die Airlines betreiben natürlich Fuel Hedging, von dem ist natürlich auch das ein Stück weit erstmal abgesichert. Und auch da ist es eine Pauschalreise, wenn der Flugpreis ein bisschen hochgeht. Und ich meine, da spreche ich mal von 10, 15 Euro Zuschläge, die da pro Gast mal irgendwo reinkommen. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass das ganze Produkt Ägypten oder teuer macht. Ja. Im gleichen Rahmen gehen vielleicht die Hotels ein bisschen runter, sodass der Gast gar nicht merkt, dass irgendwo Flug ein bisschen mehr, Hotel ein bisschen runter.
Ja.
Und das sind wir eigentlich jetzt aktuell auf einem sehr guten Wege. Und von dem her sind wir auch optimistisch, dass das Jahr ein sehr gutes Jahr wird, das ähnlich auch abschließen wird wie im letzten Jahr. Das ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und selbst wenn es ein 1-2% unterm Vorjahr ist, sind wir immer noch, glaube ich, als Ägypten sehr, sehr gut dabei. Mhm. Aber da kommt noch ganz viel und da bin ich nach wie vor sehr optimistisch.
Das ist so der Punkt, wenn ich da noch sagen darf, den ich eben versuchte zu machen. Das bringt relativ wenig, wenn wir als Hoteliers einfach nur blindlings Preise reduzieren. Das Ganze, wir arbeiten nicht im Vakuum. Das muss zu dem passen, was der Veranstalter macht, was die Airliner-Kapazität reinbringt. Das basiert stark auf dem Feedback, das wir vom Counter bekommen. Ja, wenn das alles miteinander harmoniert, wenn die alle in guter Abstimmung sind, dann kriegst du da eigentlich Kapazitäten gut verkauft, mal mit einem etwas größeren Abschlag, mal ohne. Ja, aber nur wenn alle miteinander arbeiten, miteinander kommunizieren, ergibt das auch für den Kunden wirklich ein rundes Bild.
Nochmal vielleicht auch dein Blick da drauf, Jens, vor Ort. Also natürlich, wir haben auch mehrfach darüber gesprochen, es gibt sehr viele Krisen. Es gab in den vergangenen Wochen halt immer wieder, sozusagen ist ja die Zeit der multiplen Krisen. Du bekommst ja sicherlich auch Rückmeldungen von vor Ort. Ich weiß nicht, vielleicht warst du jetzt, du warst auch vor kurzem da.
Ich bin alle
da.
vier, fünf Wochen, ein paar Tage da.
Dort vor Ort. Wie ist denn da die Stimmung von den Partnern vor Ort? Also was wird dir zugetragen? Was für eine Dimension hat denn diese Krise, dieser Iran-Krieg jetzt eigentlich für Ägypten, für diese Destination?
Also sind Partner jetzt andere?
Nein, ich meine die Hotels, also eure Hoteliers, die mit denen du ja ständig im Austausch bist.
Ja. Ja, nee, also da kann ich im Moment nicht sagen, dass die in diese Krisenstimmung, wenn man das so formulieren möchte, dass sie da mitgehen, dass sie da einhaken, weil wir das ja vor Ort so nicht merken. Also das, was wir sehen, sind so leicht gestiegene Beschaffungspreise. Und das wird sicherlich auch eine größere Dynamik noch im Jahresverlauf bekommen. Wir sprachen über Straße von Hormus, also Öl, also Beschaffung, Import und so weiter. Da wird das sicherlich an Fahrt zunehmen, wird an Dynamik zunehmen. Das macht uns dann so ein bisschen Sorge. Das ist aber, betrifft aber rein die Profitabilität. Das hat also gar nichts mit dem Umsatz zu tun, mit dem, was wir über unsere Quellmärkte bekommen. Da sind unsere Hoteliers vor Ort nicht, sagen wir mal, nicht übermäßig alarmiert.
Also eher entspannt als das, okay.
Ja, weil wir zudem davon überzeugt sind, dass vieles von dem Geschäft, wir haben es ja jetzt schon zweimal gehört, einmal aus der stationären Sicht, die an der Stelle für mich immer die relevantere ist, muss ich tatsächlich sagen, als die vom Produkt. Nicht, weil das nicht zählte, sondern weil das ja unsere einzige Möglichkeit ist, von Kunden direkt etwas zu hören. Ja, das kriegen wir ja ansonsten nicht mit. Und wenn wir da hören, okay, die Kunden buchen gerne um, ne, die kommen nach Ägypten, dann deckt sich das mit unserer Einschätzung. Wir glauben, dass Ägypten durchaus auch Gewinner. Das möchte ich ein bisschen abmoderieren. Gewinner der Krise finde ich doof, ne?
Ja.
Das passt irgendwie nicht so richtig. Wir werden da auch an vielen Stellen was verlieren. Aber es ist nicht so, ich möchte nicht in diesen Abgesang einstimmen, sondern ich muss wirklich sagen, das Geschäft läuft so, wie es laufen soll. Und ich glaube, der Sommer, der wird ganz gut werden.
Ja, also das ist doch super. Aber genau das war ja auch unser Ansinnen, Laura, dass wir halt einfach auch genau wissen, da einfach die Stimmen davon, von den direkt Betroffenen in Anführungszeichen vor Ort bekommen.
Gleichzeitig hatte ich aber auch noch mal von einer anderen Reiseverkäuferin eine Rückmeldung bekommen, die so sagte, Ägypten kann man diese Saison abhaken, was ich auf jeden Fall eine sehr starke Aussage fand. Das klingt ja jetzt ganz anders als das, was ihr jetzt so erzählt habt.
Kann ich sowas von gar nicht bestätigen. Also, danke. wie ich schon gesagt habe, weil, wie gesagt, wenn du das vergleichst trotzdem, was Preis-Leistung angeht, ist Ägypten nicht wegzudenken. Überhaupt nicht aus dem Reisemarkt mit. Und jetzt momentan, wo halt viele Zielgebiete halt eingeschränkt verfügbar sind, fokussiert sich doch gerade das alles da drauf. Wir als Reisebüro sind doch eigentlich genau dafür da, Alternativen irgendwo anzubieten mit. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Qualität, Preis, Nähe, also Direktverbindungen mit, das ist gerade momentan unschlagbar. Also das kann ich überhaupt nicht bestätigen.
Okay, sehr schön.
Wir haben jetzt hier eine relativ komplexe Frage. Ich finde die sehr wichtig, würde dich da jetzt direkt ansprechen, Sebastian. Du hattest ja gesagt, dass es diese Preiserhöhung bei der Pauschalreise nicht geben wird. Also wenn es jetzt um die Kerosinpreise geht, um die gestiegenen Kerosinpreise. Nach einer Aussage von Petra Nagel, der sich jetzt hier zu Wort gemeldet, dass es eben in den AGBs aber dennoch tatsächlich die Möglichkeit gibt, Anpassungen vorzunehmen, auch bei Pauschalreisen. Wenn sich Beförderungskosten erhöhen oder Wechselkurse zum Beispiel erhöhen. Du kannst es aber definitiv verneinen. Also du sagst, dass das nicht...
Aus meiner Produktsicht kann ich es verneinen. Natürlich ist eine Frage, dass man es mit dem Vertrieb mal klären müsste.
Ja.
Dem kann man es nicht im Nachgang nochmal dann schauen, aber meines Erachtens nicht. Und ganz ehrlich, es wird auch dann so nicht erfolgen.
Also
da kann ich nicht davon ausgehen, dass da irgendwelche nachteiligen Belastungen...
Also du sagst jetzt, als Veranstalter macht man es einfach dann nicht, um halt auch
das Produkt der
Pauschalreise zu schützen.
Und wie gesagt, wir planen ja auch weit im Voraus, im Endeffekt genauso wie die Airlines. Von dem her gehe ich nicht davon aus, dass da irgendwelche massiven Erhöhungen kommen werden.
Das glaube ich
generell nicht
für
Ägypten dann. Wie gesagt, das Preisniveau wird sicherlich dann auf dem Niveau stabilisieren. Es war nicht so, dass das Preisniveau jetzt irgendwo abgesagt ist. Momentan total ist es ja nicht. Also im Endeffekt, die Nachfrage geht jetzt wieder hoch und man hat ein paar... vielleicht mal hier und da mal ein Angebot, aber das haben wir auch nicht. Von dem her glaube ich, das Preisniveau sehr stabil sein wird. Tendenziell sicherlich wird es ein bisschen steigen. Es liegt aber einfach an der normalen Nachfrage.
Ja.
Die wird nach oben gehen und natürlich werden die Kerosinpreise eine gewisse Rolle spielen. Aber auch da ist es aus Airlines-Sicht immer die Auslastung und die Kerosinpreise. Und wie Jens auch gesagt hat, das ist ja nicht so, dass man alles eins zu eins weitergeben kann, je nachdem wie die Nachfrage ist, ob ich es mir erlauben kann oder ob ich es mir nicht erlauben kann.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, da haben wir eigentlich alle Aspekte abgedeckt, Laura. Oder? Haben wir noch was vergessen? Ich habe auch keine weiteren Zuschauerfragen. Genau, also da gibt es jetzt nochmal eine kleine Einschränkung dass es schon alles im Gange sei und diese Kyrosin-Zuschläge gab es vor 30 Jahren auch schon mal. Genau, das ist keine neue Dimension. Absolut. Genau.
Nee, wir haben sehr viele Einblicke bekommen, sehr detailliert.
Genau.
Also war sehr, sehr vieles drin, würde ich sagen.
Genau, vielen Dank. Ja, und Laura, du bleibst ja sowieso dann ganz eng am Geschehen als Ägyptenverantwortliche. Und wir sind gespannt, was wir da noch erfahren werden. Herzlichen Dank fürs Kommen und für die Zeit und für die interessanten Einblicke.
Danke für die Einladung.
Vielen lieben Dank.
An dieser Stelle wollen wir natürlich auch gerne auf das hinweisen, was jetzt demnächst noch folgt. Und wir haben immer, natürlich in den nächsten Wochen, haben wir immer wieder auch Sessions, die es sich lohnt anzuschauen. Als nächstes steht am 21. April um 10 Uhr der Wissenstag Luxusreisen. Und da steht dann auch wieder meine Kollegin Laura hier im Studio und wird Gäste begrüßen und das Thema genauestens untersuchen. Herzlichen Dank. Wir danken auch natürlich unserem Dienstleister WeStream. Jasmin war hier nicht zu sehen, aber sehr im Einsatz. Ganz herzlichen Dank auch für diese Unterstützung an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.